stand da wirklich so 5 Minuten, hat so, konnte sein Glück kaum fassen, wie was er da gerade in der Hand hält. Und da hatte ich so richtig krass Tränen in den Augen, also mehr als Tränen in den Augen. Das hat mich so glücklich gemacht, ihn so zu sehen.
Aber ich finde dieses Befreite bei Kindern, das finde ich so schön, dass sie es einfach macht und jetzt nicht darüber nachdenkt, ob das jetzt so oder so aussieht. Und das spürt man so richtig. Und das können sie einfach Erwachsene so krass von Kindern abgucken.
Und das war für mich so der krasse Knackpunkt, dass ich gemerkt habe, ich kann einfach locker sein. Ich brauche mich hier gar nicht verstellen. Ich sage, was mir gerade in den Kopf kommt und irgendwie passt bestimmt.
Ja.
Und sich da so locker machen.
Dass das 100% ernst genommen wird. Ich habe da eine sehr starke Meinung zu, wie du siehst.
Und damit, vielen Dank. Schönen Abend noch. Ciao.
Herzlich willkommen bei Papas.
Die kleine Therapiestunde zwischendurch für Eltern, alle, die mal Kinder waren und die, die mal welche haben wollen.
Quasi der erste Podcast von 0 bis 99.
Geil, schön, dass ihr da seid.
Ihr Lieben, herzlich willkommen bei Papas. Es ist Samstag oder wahrscheinlich bei den meisten von euch Samstag. Und wir freuen uns sehr, dass ihr heute wieder dabei seid. Mir gegenüber sitzt der großartige 3-Tage-Bart tragende Hannes Husten. Willkommen, Hannes.
Hey. Ey, danke für die herzliche Begrüßung. Ich trage eigentlich immer ein 3-Tage-Bart, aber ich habe das Gefühl, es ist irgendwie mehr geworden.
Also es ist auf jeden Fall vielleicht so ein 4,5-Tage-Bart und das fällt auf.
Ja, muss ich auch sagen. Aber ey, es spiegelt nicht meinen inneren Gemütszustand wieder, der ist super. Mir geht's hervorragend.
Geil.
Wie geht's dir?
Ich bin heute ein bisschen gestresst, muss ich zugeben. Irgendwie, ich weiß nicht, also ich habe heute so nicht so eine große Sache abzuarbeiten, sondern so 8 kleine und die brauchen aber alle so eine halbe, dreiviertel Stunde und ich weiß gar nicht, wie ich das von jetzt bis Kita abholen schaffen soll. Deswegen bin ich gerade ein bisschen gestresst.
Ah, das ist natürlich ärgerlich, kenne ich aber gut, kenne ich aber sehr gut, da auch deine Probleme teilweise heute meine sind. Versuche mich aber da nicht stressen zu lassen. Mich jetzt hier voll in diese Folge reinfallen zu lassen, genau wie ich mich in das Abenteuer Kinder ins Bett bringen reinfallen lassen habe die letzten Tage.
Ja, sowieso. Ich freue mich auch, dass wir jetzt hier wieder zusammensitzen und mal so ein bisschen uns austauschen. Aber Hannes, wie war es denn?
Ja, also Tag 1 war letzte Woche, letzte Woche Donnerstag, da lief das nicht ganz so gut. Da habe ich ja noch vorher das angekündigt. Viele haben gesagt, wie war es denn? Ich hatte danach keine Lust mehr, noch ein kleines Update zu geben.
Ja, ich hatte dich auch ein paar Mal auf Instagram vertaggt und es wurde still und dann dachte ich, vielleicht ist es eskaliert. Wir wussten es nicht. Aber wir haben viele tolle Tipps bekommen. Die können wir auch gleich mal auch nochmal vortragen.
Ja.
Aber vielleicht hast du auch schon welche jetzt gesammelt.
Na, Fanny macht es so, dass sie unsere Tochter stehen, wippend in den Schlaf bringt, sich dann aufs Bett setzt und sie dann nochmal irgendwie 10 Minuten dort im Bett hat und sie dann ablegt.
Ja.
Diese Strategie hatte ich probiert. Immer wenn sie so quasi eingeschlummert war, habe ich mich dann aufs Bett gesetzt. Das hat nicht so richtig geklappt. Dann hat es einmal geklappt, dann habe ich sie abgelegt, dann war sie halt sofort komplett wach. Und diese ganze Prozedur war 3-4 Mal.
Ich stelle mir jetzt gerade so vor, wie du so, es gibt dieses Instagram-Video, wo sich dieser eine Papa so Navy Seal-mäßig rückwärts rausrollt, damit das Kind nicht wach wird. Ich glaube, es kennen alle Papas und Mamas.
Absolut.
Dieses leise rückwärts auf leisen Sohlen aus der Tür gehen und kurz vorm Tür zu machen.
Ja, oder der Türgriff knarzt. Und dann so, Nee, das hat dann nicht, es hat wirklich eine Stunde gedauert. Beim 4. Versuch hat es dann geklappt. Da war sie dann auch super müde. Unser Sohn saß mit Tonybox und Kopfhörern auf dem Sitzsack auf dem Boden. Und dem wurde nach einer halben Stunde natürlich auch langweilig.
Ja.
Und der fing dann an, auf dem Bett rumzuturnen und mal zu gucken. Und ich war so, geh weg, geh weg, geh weg. Weil sobald sie hat sie ihn auch gesehen, dann war sie sofort wieder on fire.
Ja.
Und es war so, ey. Naja, das war auf jeden Fall sehr anstrengend. Es war auch sehr warm, sehr geschwitzt. Und bin an sich den Kids gegenüber ruhig geblieben. Aber innerlich war es dann, war ich dann schon so, Alter, jetzt penn nochmal, kann ja so schwer sein, weil sie ja auch auf dem Arm schon gepennt hat eigentlich.
Ja.
Und gestern haben wir einen 9. Versuch gemacht und das hat deutlich besser geklappt. Da hat sie eigentlich nach 5 Minuten schon gepennt, dann habe ich sie direkt abgelegt. Ich habe mich nicht hingesetzt, das funktioniert bei mir nicht so richtig. Ich habe sie direkt abgelegt, da ist sie wieder aufgewacht, aber sofort knallewach irgendwie. Und dann habe ich sie nochmal auf den Arm genommen. Und dann hat es geklappt. Gestern waren es also nur so 20 Minuten.
Aber was hast du da anders gemacht? Einfach dich nicht nochmal zwischen hingesetzt?
Genau, ich habe einfach sie länger auf dem Arm gehabt, bis sie komplett geschnarcht hat und weggeratzt war und habe sie dann abgelegt. Und das funktioniert für mich besser, dieses Hinsetzen funktioniert einfach nicht. Da muss man, glaube ich, irgendwie den richtigen Weg finden. Also, aber dieses auf dem Arm einschlafen ging ziemlich gut.
So. Ich finde das krass, wenn du das jetzt so erzählst, weil da denke ich natürlich, wie es war es bei uns, bei unserer Tochter. Und ich meine, sie ist jetzt 5, ist jetzt auch nicht ist jetzt nicht 20 Jahre her, aber es fühlt sich schon so weit weg an, dieses, kannst du dich noch bei eurem Sohn da genau, also ich kann mich natürlich erinnern, wie wir unsere Tochter ins Bett gebracht haben und dann so abgelegt haben, aber ich weiß gar nicht so richtig zeitlich genau, wann diese Phase, wahrscheinlich ähnlich, auch mit einem Jahr wahrscheinlich, ja, so losging.
Ich weiß es auch nicht so richtig. Wir waren auf jeden Fall irgendwie lockerer in dem Sinne, dass wir ihn, glaube ich, in so ein Babybett, was man so tragen, was aussieht wie so ein Schlauchboot, weißt du, mit so Griffen dran, dass wir ihn da abgelegt haben, auch neben uns im Wohnzimmer teilweise, das hat ihn irgendwie nicht gestört. Und dann sind wir übergegangen, sobald man ihn hinlegen konnte, den eigentlich so gestrampelt hat, haben wir ihn ins Bett gelegt und lagen dann teilweise eine Stunde neben ihm und haben dann irgendwie die Rausch-App angehabt oder sowas. Ja.
Aber ich stelle mir es auch bei Eltern von Zwillingen auch krass vor, wenn sie sich dann gegenseitig auch wieder wach machen, müssen wir mal Mama oder Papa einladen, die Zwillinge haben. Das würde mich mal interessieren, wie die das machen.
Ja, es ist, also wir haben dann im Anschluss auch, also gestern ging es dann ganz gut, insgesamt eine Dreiviertelstunde hat es gedauert mit beiden Kids. Selbst sie ist dann nochmal wach geworden, als mein Sohn schon fast am Einschlafen war. Ich habe ihn dann vorgelesen bei uns im Zimmer. Da ist sie dann nochmal wach geworden. Das ging aber zum Glück auch super schnell. Und er war auch ganz entspannt zum Glück.
Cool.
Und dann haben wir aber gedacht, wir legen jetzt dann mal die Betten zusammen. Das kriegen wir jetzt hin. Und das hat Fanny am Wochenende gemacht, wo ich in Mallorca war. Und Montag war dann der erste Tag, wo wir es zusammen gemacht haben. Und dann ist unsere Tochter um 5 Uhr wach geworden und hat halt unseren Sohn gesehen und war so hat sich mega gefreut, ist rumgekrabbelt und hat ihn halt natürlich auch total wach gemacht. Und
ach, krass.
Er hat nicht eingesehen, dass er jetzt nicht auch aufstehen darf. Und ich war so, hey, bitte bleib liegen. Ich war auch mitten aus dem Traum gerissen. Ich habe mich gerade mit Bob Dylan unterhalten im Traum. Und es war eigentlich sehr, sehr interessantes Gespräch.
Ich wollte gerne wissen, was er zu sagen hat.
Ja, ich weiß, das weiß ich nicht mehr so genau. Aber es war irgendwie, ich habe es noch genau vor Augen, wie das Gespräch, das Bild, der Ort war. Ich war komplett müde und meinte, hey, bleib mal bitte liegen jetzt. Es ist mitten in der Nacht. Und er so, nö, ist aber unfair, wenn die aufstehen, darf ich auch aufstehen. Und dann war ich so, nee, komm, bitte leg dich hin. Fand ich schon rausgegangen mit unserer Tochter. Und er so, nö, ich geh jetzt raus. Und ich sag, bitte, 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 bitte leg dich. Aber es ist noch mitten in der Nacht, du musst schlafen. Das ist, geht echt schief, der Tag. Wenn du jetzt dich nicht hinlegst, bist du mega müde. Das wird mega anstrengend für alle. Das ist nicht so gut. Und er war dann so richtig so, das kleine Teufelchen.
Nein.
Und läuft so raus und guckt mich aber dabei so provozierend an.
Raus. Ist er dann rausgegangen?
Ist dann rausgegangen.
Und dann?
Und dann bin ich aufgestanden und habe gesagt, komm Fanny, leg du dich mit ihm noch mal hin. Und dann war ich mit unserer Tochter wach geblieben. Dann hat er sich auch noch mal hingelegt, dann haben sie noch mal 2,5 Stunden gepennt, das war ja, gut.
An diese Zeit, ist dieses zu früh aufwachen, das kenne ich auch von uns. Wenn unsere Tochter irgendwie, wir haben das Glück, dass sie meist so 7:30 wach wird und das ist dann ja eine angenehme Zeit, geht jetzt eh viel früher ins Bett als früher. Das verändert sich wirklich mit Kindern, finde ich. Dass du einfach früher ins Bett gehst. Schlaf wird eine viel größere Priorität und man weiß auch, okay, wenn das eigene Kind schläft, sollte man den eigenen Schlaf auch bestmöglich, gerade wenn die Kinder auch so klein sind, bei eurer Tochter ist noch was anderes, aber irgendwie einhalten. Und wir haben das aber auch einmal die Woche mit unserer Tochter auch so dann so um 6 wach und dann meist zum Glück kriegen wir sie dann wieder zum Einschlafen bewegt. Aber die kurze Rebellionsphase gibt es dann auch.
Ja, das gehört dazu und wird auch vorübergehen. Bin auch halbwegs entspannt. 5 Uhr morgens ist dann halt so, oh, ja. Also es war selbstverständlich, dass ich dann aufstehe. Ich war das Wochenende nicht da. Man kommt aber natürlich jetzt nicht topfit aus dem Wochenende zurück. Und wenn dann der Ausschlaftag, die Erholungsnacht um 5 Uhr endet, ist natürlich dann die Erholung noch nicht ganz vollzogen.
Du hast mit den Malaga Boys aufgelegt, ne?
Ja, 2 Tage, Freitag und Sonntag.
Und heute, wenn die Folge rauskommt, also am Samstag, wenn die Folge rauskommt, also wenn ihr das hört heute, dann legt ihr auf der Fanmeile in Berlin auf, ne?
Ja.
Krass.
Das wird witzig, aber nur 45 Minuten, das weiß ich überhaupt nicht, was das...
Ja,
aber
wie viel kommen da? Legt ihr jetzt vor 40.000 Leuten da auf?
Oder? Nein, das ist nicht vom Brandenburger Tor, sondern vom Reichstag, die Bühne ist ein bisschen kleiner.
Aber das ist ja auch groß.
Ja, ja, passen auch ein paar tausend Leute hin, glaube ich. Aber es ist halt 16:30 bis 17:15 und normalerweise legen wir irgendwie ein paar Stunden auf, dass man so aufbauen kann und das ist ja eher wie so eine Show. Keine Ahnung, wir werden uns da mal reinfallen lassen und wird es bestimmt... kleine Eros-Performance geben oder 1, 2 Malaga-Boys-Songs und dann noch ein paar Hits und dann ist auch schon wieder vorbei.
Geil. Weißt du schon, was der Opener wird?
Nee, ist noch komplett gar nicht entschieden.
Achso, ihr habt euch noch gar nicht entschieden?
Nee.
Geil.
Aber die Feuertaufe war Sonntag, als wir dort auf diesem, war ein großer Geburtstag, wo wir quasi aufgelegt haben und da war mit so einem Café und dann nach dem Essen habe ich dann mit Eros angefangen und die Malaga-Boys-Songs entstanden alle und da war die Stimmung
geil.
War sofort top. Insofern hoffe ich, dass diese Fernsehgartenatmosphäre, so stelle ich mir ungefähr vor, da vom Reichstag, dass wir das auch entsprechend witzig machen.
Und das nach euch schon. Kommt dann Helene Fischer oder wer ist danach?
Nee, das weiß ich überhaupt gar nicht. Nee, auf dieser Reichstagsbühne ist ein bisschen verschiedenes kulturelles Programm von Bands, MusikerInnen, DJs und aber auch irgendwelche Show-Einlagen, Tanzperformance, glaube ich. Das ist relativ kulturell gedacht, auch in dem Sinne, dass wenn jetzt zum Beispiel als Schottland gespielt hat, waren da mit Dudelsack-Spieler und Alphorn-Spieler, wenn die Schweiz gespielt hat und so. Und
geil.
Also ein buntes Kulturprogramm. Mit Sinn waren wir auch angefragt, da war auch die Überlegung der Brandenburger Tor oder auch der Reichstagsbühne, das hat aber zeitlich nicht gepasst. Insofern.
Es hat zeitlich nicht gepasst?
Nee, den Termin hätten wir nicht geschafft, da konnten wir nicht.
Ach krass.
Schade, ist aber auch jetzt nicht so tragisch. Ich bin auf jeden Fall gespannt, was es wird.
Finde ich aber großartig, dass ihr neben der Band auch noch die Malaga Boys macht, wo ihr da ja nochmal eine ganz andere Zielgruppe mitunter auch erreicht.
Ja, absolut. Ey, absolut. Es ist auch irgendwie, macht ja auch Spaß. Und es ist einfach, ach, Malaga Boys ist irgendwie witzig, weil es so viele Leute zusammenbringt und alle irgendwie da was finden. Und das ist so ein gemeinsamer Nenner, diese Musik so aus den 60ern, 70ern, 80ern. Und dann versuchen wir auch immer die Leute zu animieren, haben selber Spaß. Ich glaube, das wirkt sich auch auf die Leute aus, die da dabei sind. Also es ist irgendwie spaßig. Aber es ist jetzt nichts, was wir zum Beruf machen. Einmal im Monat maximal, jetzt aktuell ist vielleicht 3-4 Mal im Jahr oder 5 Mal. Aber es soll jetzt nicht das Ziel, da irgendwie beruflich was draus zu machen.
Ja, aber ich finde, es gibt Schlimmeres, das ist auf der Fanmeile, das finde ich großartig. Hannes, ich gucke hier gerade mal ganz kurz in unsere Umfrage rein, weil ich dachte, vielleicht können wir auch noch die Tipps teilen.
Ja.
Papas Hörerinnen und Hörer, weil wir haben euch ja gefragt über Instagram, ob ihr einen Tipp habt für alle Eltern da draußen mit 2 oder mehr Kindern, wie ihr das macht. Und da schreibt zum Beispiel, ja, auch hier, Toni-Box für die Große, bis der Kleine schläft und wenn nichts mehr geht, Bobo auf Netflix. Oh, da wäre ich immer vorsichtig. Ich abends nochmal was schauen lassen. Aber ja, ist ja individuell. Ja. Aber bei uns, also bei unserer Tochter wird es nicht klappen. Sie werden auf jeden Fall.
Nee, aber würde ich auch nicht machen wollen bei uns.
Hier schreibt eine Mama, Caroline schreibt, das würde ich auch gern wissen. Das klingt so ein bisschen leicht frustriert. Klare Rituale und beide Kinder müssen Vorteile haben, schreibt eine Mama. Beide zusammen fertig machen, lesen, Milch oder Wasser trinken, gute Nacht sagen, dann schlafen beide. Okay, das
kommt hoffentlich auch bald. Darauf freue ich mich, wenn beide Kinder im Bett liegen und man liest ein Buch vor und beide pennen ein.
Ja.
Und ich freue mich auch richtig auf die Zeit, wo die so richtig Bock auf Bücher haben und man jeden Abend so ein Kapitel liest und sie dann so zuhören und so. Da kannst du ja dann auch endlich mal üben, ordentlich vorzulesen.
Also es geht ganz vielen einfach, viele sagen, es ist einfach eine Routine und auch wenn man sich es nicht vorstellen kann, irgendwann klappt das dann einfach ganz normal und man hätte, es ist wahrscheinlich so, als hätte man sich darüber nie groß Gedanken gemacht. Eine Mama schreibt, Routine, immer zusammen ins Bett, ins Bad, fertig machen, Schlafi an, dann darf sich jeder eine Geschichte aussuchen, die lesen wir dann gemeinsam in einem der beiden Betten und nach den Geschichten geht jeder in sein Bett, da bekommt noch jeder sein Gutenachtlied. Krass. Und dabei schlafen sie dann ein. Das ist ja cool.
Das läuft gut.
Auch süß, älteres Kind darf dem jüngeren Kind eine Geschichte vorlesen oder vom Tag erzählen, was er erlebt hat. Und danach festes Ritual.
Ey, es gibt immer so Phasen. Ne? Ich weiß auch noch die Phase, wo unser Sohn unbedingt zu Hörbüchern einschlafen wollte.
Mhm.
Und es war mega geil, weil man lag einfach neben ihm im Bett und hat irgendwie selbst Hörbuch gehört oder was auch immer. Und ist einfach dann eingenickt. Das war irgendwie, fand ich mal, eine sehr gute Zeit.
Ja.
Und auch Vorlesen mag ich jetzt total gerne. Ich glaube, das Wichtigste ist, also zum einen eine Überzeugung oder eine Ruhe. Nicht nervös werden, das strahlt sich auf die Kinder, strahlt auf die Kinder ab. Aber ich glaube, wie jetzt bei mir beim ersten Mal war, wo ich so probiert habe und gemerkt habe, es funktioniert nicht, dann hat es nach einer Stunde geklappt, weil irgendwann werden sie ja eh einschlafen. Also sie müssen ja schlafen und sie werden es schaffen und dann kann man am Ende gucken, okay, wann sind sie wie eingeschlafen, was hat irgendwie geholfen, dann macht man es nächstes Mal ein bisschen besser. Und wenn ich es heute nochmal mache, dann weiß ich, dass es noch schneller klappt. Und so läuft das. Also
ja.
Einfach machen.
Ja.
Und sicher sein, dass es klappt.
Jules schreibt, kein Gewese, alles in Ruhe, atmen nicht vergessen und selbst die Ruhe für sich nutzen. Und Theresa schreibt noch, sich neben die Kinder legen und ganz doll Müdigkeit vortäuschen.
Das
auch geil.
Das kenne ich.
Das überträgt sich ja eigentlich auch, ne?
Die Strategie, ich mache manchmal eine Augenpause, wenn ich so merke, ich bin zu
fertig. Eine Augenpause?
Oder ich merke, er kommt nicht so richtig zur Ruhe, dann sage ich, ey, ich brauche mal kurz eine Augenpause, weil ich so müde bin und angestrengt. Und dann lese ich mal kurz nichts und oftmals mache ich dann die Augen zu und tue so, als wenn ich dann langsam einschlafe. Und oftmals klappt das dann auch, dass er dann auch so zur Ruhe findet und abschaltet.
Geil.
Also nur in 30% der Augenpausenfälle muss ich weiterlesen danach.
Ja. Ja, vielleicht, weil sich dann der eigene Fokus aufs Wachbleiben so dann auf den Papa oder die Mama verschiebt und sich so, was ja auch Kathi Weber mal meinte, wenn so sich triggern Situationen, dass man auch mal als Elternteil sagen kann, ey, bin gerade überfordert, ich brauche gerade irgendwie Ruhe oder in dem Fall Schlaf, finde ich eigentlich auch sehr cool, damit so offen umzugehen.
Ja, also voll. Ich mache es hauptsächlich, um ihn abzulenken, wenn er jetzt zu doll hibbelig ist oder so. Aber eigentlich muss ich sagen, mich Stress ins Bett bringt gar nicht mehr, weil ich mich jetzt so drauf einlasse. Weiß der, es kannst du nicht ändern und es bringt gar nichts, wenn du jetzt hier nervös rumliegst. Das war früher anders auf jeden Fall.
Ja.
Und jetzt ist es super entspannt. Bin da sehr positiv. Nur das mit dem gemeinsam ins Bett, wir sind dann direkt am folgenden Tag zur Tat geschritten, sind wieder in die alte Konstellation gegangen. Fanny schläft jetzt wieder mit unserer Tochter im einen Zimmer und mein Sohn und ich in dem anderen.
Krass.
Und ich muss auch sagen, das finde ich auch krass, dieses Zurückziehen ins gemeinsame Bett, das war natürlich dann sehr eng plötzlich mit Fanny und mir und unserem Sohn in unserem Bett und Tochter im Beistellbett. Es war sehr eng und sehr, sehr ungewohnt. Ich fand es wirklich sehr, sehr ungewohnt, weil ich jetzt ein Jahr lang mit meinem Sohn quasi in einem Bett geschlafen habe, mich voll dran gewöhnt habe und das irgendwie auch total mag, wenn er da ist und genießt wirklich jeden Tag, weil man weiß, irgendwann geht er in sein eigenes Bett und ist diese Zeit auch vorbei. Und da muss man sich da auch wieder neu dran gewöhnen, dass dann plötzlich wieder noch mehr Menschen im Zimmer sind. Freue mich drauf, aber es ist auch irgendwie eine Umstellung.
Ja, glaube ich. Ja, wir sind auf jeden Fall gerade gefühlt jede Nacht eigentlich zu dritt und auch schon seit einer längeren...
Von Anfang an?
Nee, unsere Tochter war zwischenzeitlich auch in ihrem eigenen Zimmer und als wir dann im Januar waren wir 3 Wochen weg und als wir dann wieder kamen, war sozusagen irgendwie dann der... waren wir im Urlaub, hatten einen langen Urlaub gemacht und da waren wir logischerweise jede immer in einem Zimmer und ich glaube, da gab es einfach dann diese Gewöhnung an uns auch nachts. Und jetzt fällt auf jeden Fall der Übergang wieder. Wir haben es jetzt ein paar Mal wieder versucht, aber irgendwie ist gerade, wollte sie es nicht. Aber ich finde es auch, ich erinnere mich bei mir selbst, ich weiß, ich habe auch lange bei meinen Eltern auch im Schlafzimmer geschlafen. Und dann, es gab auch immer mal so Phasen, wo ich dann auch mal Bock hatte, jetzt mal wieder ein paar Wochen. Also erinnere mich voll dran auch so, als wäre es heute. Aber ich finde es jetzt auch, total gemütlich zu dritt. Das Einzige, was wir wirklich mal überlegen, ob wir so ein Familienbett oder so, was so nochmal einen halben Meter breiter ist, würde bei uns auch, wir hätten theoretisch noch einen halben Meter in die eine Richtung, sonst könnte man mal überlegen. Das wäre eigentlich cool.
Ja, wir haben 1,80 breit. Das ist dann schon irgendwie mit 3 knapp. Vor allem unser Sohn schläft ja, also ja, egal wie, selbst wenn ich am Rand liege, klebt er an mir. Der hat das große Talent, sich sehr breit zu machen. Aber das kennt ihr bestimmt auch da draußen.
Die Diagonale natürlich.
Alter, der macht einen Helikopter 5-mal im Kreis in der Nacht.
Auch nachts das Treten so. Man denkt immer, ist irgendwas vorgefallen, aber es ist einfach nur so ein wilder Traum.
Aber es ist so putzig und süß, muss ich ehrlich sagen. Ich feiere das total. Und er ist auch ganz süß. Ich habe vorgestern ein bisschen, also geweint nicht, aber Tränen in den Augen gehabt, weil ich so gerührt war von unserem Sohn. Also wir hatten eben, er hat ja so Heavy Saurus, ist so eine Metal Kinderband, die als Dinosaurier verkleidet sind. Und irgendwer hat das erzählt. Fanny hat das irgendwo.
Heavy Saurus, habe ich nie gehört.
Und die machen, ja, also ist jetzt nicht die. Bin auch eh kein Metal-Hörer, aber er mag das ja so doll, irgendwie so schnelle Musik, so Metallica-mäßig. Und ist dann irgendwie, hat Fanny das zu hören bekommen, dass es diese Heavy Saurus-Band gibt, hat sie ihm gezeigt und er fand es sofort super geil und geht da voll ab und spielt Luftgitarre und freut sich so diebisch, weil das ist so voll seine Musik. Das ist so, das hat er für sich entdeckt, das hat. Niemand anders von uns, das gehört nur ihm so ein bisschen. Und dann wollten wir ihm den Toni zum Geburtstag schenken davon. Also Fanny hat einen gekauft, dann ist der verschwunden im Versand. Mega ärgerlich. Und dann hat Fanny eine Hörerin, die irgendwie einen bei sich im Laden gefunden hat und den dann geschickt hat. Und so mega sweet, weil es auch ein sehr teurer Spaß mit allem drum und dran. Aber der kam jetzt zu spät, kam jetzt vor 2 Tagen. Und dann haben wir ihm den quasi nachträglich noch zum Geburtstag geschenkt. Und er hat ihn ausgepackt, griff ich direkt wieder das Tränen in die Augen und hat den so in der Hand gehalten, so völlig ungläubig und war so unfassbar stolz. Es war so, hat sich so krass gefreut für sich und das war so, stand da wirklich so 5 Minuten, hat so, konnte sein Glück kaum fassen, wie, was er da gerade in der Hand hält. Und da hatte ich so richtig krass Tränen in den Augen, also mehr als Tränen in den Augen. Weil ich dachte, krass, das ist jetzt sein Moment vielleicht, wo er das, weißt du, viele sagen ja, er hatte diese Musikal, das mir alles bedeutet, das hat so musikalisch mich verändert oder geprägt und das war so vielleicht so sein erster Moment, wo er sagt, geil, das ist so mein Moment und das ist so seine, nicht, Erweckung klingt total doof, aber weißt du, musikalisch schon ein krasser, beeinflussender Moment oder so. Und er war so, so gefreut und er hört das jeden Tag und spielt Luftgitarre und freut sich so unheimlich. Das hat mich so glücklich gemacht, ihn so zu sehen. Das irgendwie war wunderschön.
Geil. Ja, vielleicht will er Schlagzeug machen, ne?
Er mag gerne Schlagzeug spielen, ja. Ja. Ob er das macht, weiß ich nicht.
Zur Freude der Nachbarn.
Ja, das ist so ein Ding. Schlagzeug kann man nicht so richtig in die Wohnung stellen. Und Musikschule finde ich noch ein bisschen früh.
Ja.
Aber dann sehe ich auf der anderen Seite auf Instagram irgendwelche dreijährigen Kinder, die da so besser Schlagzeug spielen als ich. Und ich denke, Alter, okay. Aber ich halte davon dieser, ja, wenn man ein Schlagzeug rumstehen hat, oder hätten wir eins rumstehen, würde er vielleicht viel öfter spielen. Wenn er im Studio ist bei uns, steht immer eins, da spielt er sehr gerne.
Geil.
Und wenn er dann irgendwie in die Schule kommt, dann würden wir ihn auch anmelden beim Musikunterricht, wenn er Bock drauf hat.
Ja. Ja.
Spielt eure Tochter eigentlich Instrumente? Wie ist denn das?
Also vor allem Instrumente. Ja, also ich würde da im Plural sprechen. Das ist Verschiedenes. Fangen wir vielleicht bei den Streichinstrumenten an. Ja. nee, also sie hat so ein kleines Kinderklavier und auf jeden Fall auch so ein kleines Trommelset. Also was sie, das macht sie total gern. Ja. Also, ja. Aber ich würde jetzt nicht von Instrumenten spielen, aber wir machen so, sie improvisiert sehr viel. Also gestern ist so gerade so die Zeit der ersten auch so Tanzvorführung. Wir waren gestern, war unsere Freundin Anna da und dann haben wir abends eine tolle Tanzvorführung bekommen. Und das ist, ich kann mich auch noch an meine eigenen Tanzvorführungen früher erinnern. Und was ich so schön finde, dass Kinder dieses, oder sie hat das gerade total, einfach so dieses Befreite, sie macht genau das, also sie macht es natürlich in einem vertrauensvollen, intimen Rahmen. Wahrscheinlich wäre es vor ihrer Kita-Gruppe auch nochmal was anderes vom Trauen und Schamgefühl her. Aber ich finde dieses Befreite bei Kindern, das finde ich so schön, dass sie es einfach macht und jetzt nicht darüber nachdenkt, ob das jetzt so oder so aussieht. Und das spürt man so richtig. Und ich kenne das ja auch von, ich kenne es von mir selbst, wie oft man sich irgendwie manchmal so Gedanken macht, ob das jetzt gut ist, ob das so geht, ob man das so macht und so. Und eigentlich muss man das total ablegen, weil es noch viel geiler ist, einfach auszuprobieren. Und das können sich einfach Erwachsene so krass von Kindern abgucken.
Absolut. Das ist so extrem wichtig. Ich weiß noch ganz genau, also bei den Malaga Boys ist das zum Beispiel auch so ein Ding, da habe ich es noch früher gemacht als in der Band. Einfach tanzen. Ich würde jetzt nicht sagen, dass ich ein guter Tänzer bin, aber ich tanze einfach so, wie ich das gut finde.
Ja.
Und das animiert, die Leute sehen, der macht das jetzt auch, dann ist es ja nicht peinlich. Ja, dann kann ich es jetzt auch machen. Und ja. Das ist so, deswegen, also ich stehe meistens, letztes Jahr Garbage oder was, vorletztes Jahr stand ich irgendwie 10 Stunden lang und habe getanzt. So, und das motiviert halt die Leute oder gibt ihnen den Freiraum, irgendwie mental zu sagen, okay, ich mach's jetzt auch.
Ja.
Und auch so, wir hatten mal.
Aber tanzen, soll ich jetzt kurz einhaken, ist auch eines meiner größten so Schamgefühle. Ich kann mich auch so in der Schule, was ich schon mal meinte, vorsingen vor der Klasse und tanzen. Das ist so, wo ich mich eher eigentlich unwohl fühle. Also so.
Ging mir ähnlich.
Und das finde ich eigentlich total. Ich finde mich selbst bescheuert, dass ich das habe, weil eigentlich, warum soll man das haben? Ist doch voll geil. Ist doch egal, wie man tanzt. Und es ist was Gutes. Macht auf jeden Fall, setzt Glückshormone frei und ist doch geil, sich zu bewegen zur Musik.
Voll. Aber ich wäre jetzt so in so einer, ich wäre jetzt auch bei der Familienparty nicht der aufsteht und da so zwingend tanzt. es kommt auf die Situation drauf an. Aber ich glaube, wo du recht hast, man muss sich da irgendwie befreien von den Gedanken. Ich weiß noch, unser allererstes Festival haben wir uns damals, also schon 10 Jahre her, sehr viel Alkohol reingestellt, weil wir voll Schiss hatten von, okay, wie performen wir jetzt, was machen wir jetzt so mäßig. Und am Ende dann natürlich irgendwie sehr betrunken und haben dann irgendwie eine mega Show gemacht. Und die Leute haben überhaupt nicht gecheckt, dass wir betrunken waren. Und waren so, ey, das war mega geil und krasse Show. Da waren 20 Leute voller Bühne, ne, oder 30. Aber da waren wir so, okay, krass, wir müssen ja gar nicht. Also wir können auch einfach so frei sein und machen, was wir wollen und brauchen nichts, was uns, wie jetzt Alkohol zum Beispiel, uns irgendwie, sag mal, den Mut gibt, das zu tun. Das ist irgendwie falsch.
Ja.
Und auch so war es bei unserem ersten Konzert, als ich dann Sänger geworden bin, wo ich dann noch komplett ja keine Erfahrung hatte mit so einem Bandkonzert und was ich jetzt so als Ansagen mache. Und dann gibt's einen Song, der heißt Lotte, über meine Schwester. Und der nächste Song heißt Lotte und ist über meine Schwester. Und ist meine Schwester aber aufgestanden und hat gewunken so ins Publikum.
Okay.
Und ich war so, was machst denn du jetzt gerade? Und dann war ich so, schalten. Und dann war ich so, okay, komm, scheißegal. Und dann habe ich einfach angefangen zu erzählen. Ja, ey, das ist meine Schwester, und macht das und das und Witz und Spruch. Und das war für mich so der krasse Knackpunkt, dass ich gemerkt habe, ich kann einfach locker sein, ich brauche mich hier gar nicht verstellen, ich sage, was mir gerade in den Kopf kommt und irgendwie passt bestimmt.
Ja.
Und sich da so locker machen und nicht so viel Scheu haben.
Und das echt was so, wo ich als Papa auch viel drüber nachdenke, wie schafft man das möglichst, sein eigenes Kind in dieser Unbedarftheit und in dieser Schamlosigkeit irgendwie weiter zu, Schamlosigkeit ist nicht das richtige Wort, aber du weißt, was ich meine, so Sorge, dass man irgendwie nicht richtig wirkt oder so, wie man darin, wie bestärkt man das eigene Kind da drin? Und eigentlich, ich glaube, am Anfang muss man das gar nicht machen, weil da können die Erwachsenen viel mehr von den Kindern lernen, weil die haben das nämlich oft auch nicht. Aber dann so später, klar, mit irgendwie, was weiß ich, in der Kita und Schule, wenn gibt's ja dann auch andere, die vielleicht auch mal was sagen, wo es zu einer Verunsicherung führt. Und ich frage mich dann einfach, wie kann man einfach seinem Kind am besten sagen, ey, es ist vollkommen egal. Wenn du es fühlst, dann mach das. Das finde ich voll wichtig als Eigenschaft fürs ganze Leben eigentlich.
Absolut. Ich glaube, also viel können wir als Eltern dann am Ende, ich sag mal, wenn sie älter werden, nicht so tun, weil Schule, Freunde, Umgebung, die Musikszene, in der sie sich befinden, oder die Freunde, der Freundeskreis, hat natürlich einen großen Einfluss. Ich glaube, was wir als Eltern tun können, ist, was du gerade sagst, dass sie jetzt nicht aussagen, wenn sie was Witziges machen, sondern sagen, ey geil, lass uns das zusammen machen. Auch sich als Eltern irgendwie nicht so, ja nee, das ist nicht meins, sondern mitmachen, irgendwie mit den Kindern Spaß haben, ihnen das vorleben, dass das voll okay ist.
Ja.
Und ich tanze mit meinen Kindern auch in der Wohnung und machen Spaß. Meine Tochter liebt auch schon tanzen, also mit dem Kopf wackeln und mit dem Körper so. Aber es ist super sweet. Und ihnen einfach vorzuleben, dass das toll ist und Spaß ist, sie machen können, was sie wollen und wir das irgendwie nicht bewerten, sondern sie machen lassen und das im Zweifel vorleben. Gut, meine Kinder, mein Sohn sieht es ja bei mir auch manchmal auf der Bühne, kennt es auch so ein bisschen, aber nee, wir haben eigentlich mega viel Spaß zusammen und freuen uns da. Also ich glaube, das ist
voll
ein wichtiger Punkt. Und was auch, das ist aber eine Frage, die ich mir zum Beispiel stelle, wo wir jetzt gerade über so Musik und Instrumente reden. Würdest du zum Beispiel dein Kind, ich sag mal, nicht zwingen, aber so, naja, schon dazu, also wie ich damals in der Schule irgendwie dazu gebracht wurde, Musikschule Fröhlich Akkordeon zu lernen, was überhaupt gar nicht meins war. Aber ich bin im Nachhinein super dankbar, dass meine Eltern mich dazu gebracht haben, weil sonst hätte ich nicht dann irgendwie Klavier und Schlagzeug und Gitarre irgendwann danach gelernt, weil ich es dann selber entdeckt habe, worauf ich Bock habe. Also wo ist die Grenze zwischen, so Kind, du gehst jetzt in Musikschule, auch wenn du jetzt gerade keinen Bock hast, und ja, nicht lass es machen, was es möchte.
Ja, ist eine gute Frage. Also ich glaube, auf der einen Seite ist, glaube ich, total wichtig, dass man sein Kind auch motiviert, dass man es auch im Leben irgendwie auch darauf ankommt, manchmal auch Dinge durchzuziehen und auch mal, dass es natürlich auch in der Schule und so, es ist leider nicht immer irgendwie nur Spaß und manchmal muss man sich irgendwie da mal durch irgendeine Arbeit oder so durchbeißen und am Ende fühlt es sich dann aber krass an, weil man diesen Berg überwunden hat. Ich glaube, das ist das total, wo man, finde ich, persönlich am meisten, oder ich konnte da am meisten lernen im Sport, auch im Mannschaftssport viel lernen konnte, weil es ja viel über Anstrengung, über eine Ungewissheit, wie geht's Spiel aus und dann am Ende geschafft oder so. Also da kann man, glaube ich, super viel lernen, also einfach so und auch mit dem Miteinander. Persönlich meine eigene Musikerfahrung war jetzt nicht die größte.
Hast du was gelernt?
Ja, ich war ein paar Jahre beim Klavierunterricht, aber konnte halt nach 5 Jahren noch irgendwie ein Dino-Boogie und bin sehr ungern einfach. Naja. Sollte das irgendwann mal meine Klavierlehrerin hören, Frau Katrin Fritze, glaube ich, eine ganz fantastische Klavierlehrerin, aber sie hatte mit mir einfach, glaube ich, einen Schüler, der jetzt nicht unbedingt, ich habe nie geübt und war, ich weiß noch immer so dieser, es war so Dienstag 14 Uhr, hatte ich immer schon so panische Angst, weil ich so dachte, oh nee, ich habe die komplette Woche wieder verbaselt zu üben, 16 Uhr muss ich dieses Stück vorspielen, was ich jetzt für die Woche üben sollte. Und ich habe das dann, glaube ich, immer so ein bisschen so getan. Das hätte ich geübt. Ich glaube, die hat das natürlich voll gecheckt. Und irgendwann, ich glaube, war ich auch mal noch in der Musikschule und irgendwann haben, glaube ich, dann, weiß nicht, meine Eltern dann gesagt, ey, komm, machen wir weiter. Wir entlasten dich jetzt mal davon. Ich habe es aber ein paar Jahre durchgezogen. Ganz anders war es halt bei mir beim Sport. Ich habe halt irgendwie super lange ja Hockey gespielt, also 14, 15 Jahre oder so und habe das mit Begeisterung gemacht, 5-mal die Woche und das fand ich halt super krass. Also deswegen, ich glaube, um die Frage nochmal kurz zu antworten, ich glaube, es ist wichtig, einem Kind auch beizubringen, dass es manchmal auch nicht immer nur 100% Spaß und sich auch mal durch was durchzubeißen, dass es auch wichtig ist. Und auf der anderen Seite dieses Finden, wo die Fähigkeiten und Talente sind, kann nur übers Ausprobieren kommen. Also es kann nur Angebote machen und
Absolut. Hier,
das ist ein Basketball, das ist ein Klavier, das ist eine Gitarre, probier aus, hab keine Scham und guck, was dir Spaß macht. So.
Ja, als du das mit dem Klavier erzählt hast, habe ich auch direkt einen unwohles Gefühl bekommen.
ich glaube, eine ganze Generation ist, glaube ich, von
ich weiß nicht,
war mal so eine Zeit. Auch.
Also das Ding ist, ich bin ja irgendwie musikalisch halbwegs und das Klavier lag mir aber nie. Ich habe es mir auch, mich hat nach 2 Jahren der Lehrer rausgeschmissen, weil ich gesagt habe, das bringt nichts. Ich konnte mir halt, ich konnte die Noten, wenn ich drauf gucke, konnte ich dann schon irgendwie lesen. Mich hat das null interessiert. Für Elise war, als er mich rausgeschmissen hat. Das konnte ich mir bis zur 2. Seite merken. Hab's dann auch richtig gespielt und dann hört aber mein Merkvermögen irgendwann auf und er meinte, hast du die Noten gelesen? Ich so, nee, ich habe nur zugehört, was du gemacht hast. Und er so, ja, das bringt nichts, hör mal auf, verschwenden unsere Zeit. Aber trotzdem bin ich dankbar, auf der anderen Seite war ich nie der Typ für Akkorde, also hier Noten lernen und so ein Quatsch. Also ich hab mir Gitarre und sowas auch selbst beigebracht oder beziehungsweise mein Freund Max und mein Freund Olli haben mir da in den jungen Jahren geholfen. Aber deswegen, wie du sagst, ist glaube ich eine schöne Ansatz zu sagen, ey, probier dich einfach aus. Gibt ja mittlerweile in jeder Musikschule auch so Kurse, wo Kids alles mal probieren können. Aber ich möchte, dass du ein Instrument spielst, suchst dir aber aus und du kannst jederzeit wechseln und was anderes machen, wenn du möchtest.
Ja.
Ich glaube, so ein bisschen pushen muss man es. Und dann gibt es auch moderne LehrerInnen, die ja andere Ansätze wählen, dass man nicht zwingend jetzt für Elise vom Notenblatt spielen muss, sondern dass man auch Musik machen kann, ja auch was ganz anderes sein. Sich ans Klavier setzen, Akkorde spielen, einfach zusingen. Wenn dich das erfüllt, dann mach lieber das, als ein Stück zu lernen. Finde ich aber generell sehr wichtig, Musik.
Ja, und wir wissen ja auch, dass es einfach verschiedene Lerntypen gibt. Ich würde übrigens gerne mal die Learning with Caroline heißt Caroline, nehme ich an, aber auf Instagram Learning with Caroline, sehr spannende Influencerin, die über das Lernen spricht und kennen wahrscheinlich viele von euch. Die würde ich gerne mal einladen, weil sie hat neulich, habe ich mal ein Reel gesehen, wo sie über verschiedene Lerntypen gesprochen hat. Dass natürlich nicht dieser eine Typ auf alles passt und dass man das als Eltern dann, je nachdem, was für ein Lerntyp auch das eigene Kind ist, begleiten kann. Und die Schule es natürlich auch nicht so individuell machen kann, weil es einfach 15 Schüler gibt. Aber ja.
Ey, apropos Lernen. Das ist eine kleine Story, die muss ich erzählen. Wir hatten also Teil dieses, wo wir da gespielt haben, wir durften dann auch das andere Programm mitmachen. Es war ein großer Geburtstag und richtig aufgefahren und so, recht viele Leute. Und die haben dann so Kurse gemacht, so, die haben so eine Art Coachings gemacht und irgendwie so ein bisschen den Geist mal zu erweitern, den Horizont zu erweitern, irgendwie mal was anderes zu sehen. Und eine Person, die dort da war und so ein Kurs, eine Stunde war das jeweils, gemacht hat, war der mehrfache Weltmeister und Weltrekordhalter im Gedächtnissport. Und das war so wahnsinnig beeindruckend. Der hat halt sich ein Kartenset angeguckt, 52 Karten, und hat sich das gemerkt. Schätz mal, wie lange er gebraucht hat, um sich das so einzuprägen.
Ein Kartenset?
52 Karten mit quasi, so dass er danach jede Stelle richtig sagen kann, in welcher, mit Farbe und Pik irgendwas.
Oh, keine Ahnung. Das ist ja ein Profi, dann weiß ich nicht, 3 Minuten.
Ja, 1:30. Und sein Rekord ist 30 Sekunden.
Wow.
Und er hat es halt sofort danach abgerufen. Und dann habe ich, also das zum Thema Lernen. Und ich war so, ja, das ist unmöglich. Absolut unmöglich. Und der hat dann diese erzählt, wie er das so mit Gedankenpalästen macht. Also, wer zum Beispiel bei Peak definiert da, hat jede Peak-Zahl zum Beispiel, Peak ist für ihn so mehr Gesetzgebung und Gewaltenteilung und sowas, das andere sind Früchte, das andere ist irgendwie Tiere. Zum Beispiel das Ass ist ein Gesetzbuch, die 8 sieht aus wie Handschellen und so. So hast du einen Begriff dafür und baust dir einen Gedankenpalast. Also zum Beispiel dein Wohnzimmer als Beispiel sagt, okay, die erste Karte ist, also das Gesetzbuch, das liegt ja auf der Couch und die Handschellen sind dafür und dann koordinierst du quasi jede Zahl mit einem Ort dazu. Und kannst dir ganz genau quasi dann diesen Gedankenpalast durchstreiten, den Weg, den du immer gehst und weißt, wo was liegt oder wo, das hast du aus dem Fenster geschmissen, das hast du da in die Mülltonne gemacht oder das hängt da an der Wand. Und das war so beeindruckend. Und ich kann diese Karten, die wir am Samstag hatten, wir mussten uns dann irgendwie 13, 14 Karten merken, kann ich jetzt noch.
Geil.
Mit dieser Technik. Und ich war wahnsinnig beeindruckt. Das zum Thema Lernen. Hätte ich das früher gewusst in meiner Abi-Zeit.
Hättest du dir einen Gedankenpalast durch die französische Revolution gebastelt, ja.
Ja, der macht es halt, er meint genauso, er hat 4 Räume, in die er reingeht und in jedem Raum geht er dann, legt dann die Gegenstände quasi ab, seinen Weg lang und dann kann er sofort darauf zugreifen. Und das Ding ist, er meint auch mit dieser Technik, weißt du, Mist, an der Badezimmertür, den Gegenstand habe ich gerade nicht. Du weißt genau, wo er ist und wo er einzuordnen ist. Und das ist so, das war richtig mindblowing.
Krass.
Richtig krass.
Also, mega geil.
Es war auch super inspirierend und spannend.
Mindblowing, inspirierend, spannend. Ich finde, das sind 3 Wörter, die zu meinen heutigen Gala-Fragen passen.
Oh, ich bin gespannt. Hau raus.
Bist du bereit?
Ey, sowas von bereit.
Also, mein Lieber, Gala. Ich habe heute 4 Antworten mitgebracht. Ist es A, Der Erzähler von Leo Lausemaus ist auch
die Stimme von Daniel Craig.
Ah, hattest du das schon mal?
Nee, den kenne ich, den habe ich kennengelernt.
Wow.
Wir waren mal im gleichen Podcast zu Gast, haben wir als Band gespielt und er war der Gast.
Wirklich?
Da haben wir uns sehr gut unterhalten, ja.
Ah, das fand ich einen ultra geilen Fakt.
Dietmar Wunder.
Ach krass, okay, wow. Okay, ja, du hast, da kann ich ja schon mal sagen, dann bleiben ja nur noch drei in der engeren Auswahl. Die Stimme von Bibi Blocksberg ist von Susanna Bonasevic. Sie ist eine der einzigen Stimmen der ersten Stunde. Aber woher kennen wir sie noch? Vor allem von Fran Drescher alias Die Nanny, diese bekannte US-Show. Aber auch aus, sie hat auch Prinzessin Leia aus Star Wars die Stimme geliehen.
Mhm.
Prinzessin Leia, Bibi Blocksberg, Die Nanny.
Okay.
War das eine Stimme? C. Die Synchronstimme von Bibis klugen Freund Flori. Du kennst ihn hoffentlich.
Nee.
Ach, kennst du nicht? Okay, mm-mm. Gut, dann musst du tippen. Gerrit Schmidt-Voss spricht seit 1993 auch die deutsche Synchronstimme von Leonardo DiCaprio.
1993?
Mhm.
So jung schon gespielt, ja, ne? Gerrit Schmidt-Voss, das sagt mir sogar was, der Name. Aber ob das Leonardo DiCaprio ist, weiß ich nicht.
Oder D. Was soll's? Dann bleiben wir einfach bei Bibi Blocksberg. Bibi heißt eigentlich Beate. In Folge 2, Hexerei in der Schule, antwortet Bibi Blocksberg auf die Frage, wie sie denn heiße. Beate Blocksberg, aber alle sagen Bibi zu mir.
Ich habe Bibi Blocksberg nicht so viel gehört. Ich kann leider gar nicht sagen. Ich, Beate Blocksberg finde ich super. Ich nehme Beate Blocksberg.
Ja, es war auch die falsche. Sie heißt nämlich eigentlich Brigitte.
Ach, wirklich?
Ja.
Ah ja.
Siehst ich du? War vorhin bei Birgit, aber dann dachte ich, nee, Birgit, da drehst du mir einen Strick draus. Birgit und Brigitte, das wäre ja zu nah. Deswegen nee, bin ich auf Beate.
Ja, ja, Beate ist super. Ey, aber dazu zum Thema, also erstmal vielen Dank.
Ja,
ich bin sehr gefreut. Zum Thema SynchronsprecherInnen gab mal hier so ein ehrenamtliches Kulturprojekt, wo wir quasi, für, ich glaube, eine Kinderausstellung war es, SynchronsprecherInnen aufgenommen haben, die was vertont haben, eingesprochen haben. Und unter anderem war, Regina Lemnitz dort. Das ist die Synchronstimme von Whoopi Goldberg.
Ach, geil.
Und das war so beeindruckend. Also, war eine ganz tolle Frau, muss ich wirklich sagen. Und also nicht nur sympathisch und nett, aber auch eine Stimme. Wie professionell und wie, weißt du, im ersten Versuch das perfekt ist. Und das ist so. Ich finde das ganz beeindruckend, wenn Leute so das so beherrschen und mit ihrer Stimme so wahnsinnig gut umgehen können. Das ist eine große Kunst, finde ich.
Ja, das ist mega krass. Vor allem bei ihr ist es ja auch witzig, weil du denkst ja wirklich die ganze Zeit an Whoopi Goldberg.
Ja.
Also, das finde ich richtig geil. Hannes,
ich hatte eigentlich noch eine kleine große Frage. Ich weiß nicht, ob wir die noch ganz schnell reinbringen oder ob wir die nächste Woche mitnehmen.
Wir können auch nächste Woche mit der starten.
Wir können auch nächste Woche mit der starten. Klar, können wir machen.
Oder?
Wobei ich glaube, die auch ganz schnell geht.
Okay.
Kleine, große Fragen. Was ist grün und sitzt auf der Toilette? Ein Kaktus.
Die Anfrage kam auf Instagram. Das ist leider nicht ganz Einsicht. Also ich kann nicht ganz absehen, wie der richtige Name ist. Deswegen ist es jetzt halbwegs anonym. Wie haltet ihr es mit Umgangsformen von Fünfjährigen? Zum Beispiel bedanken, grüßen, Tischsitten und sowas.
Ja, das ist eine sehr gute Frage. Da habe ich schon viel mit Fine drüber gesprochen. Uns ist auf jeden Fall Hallo und Tschüss sagen und bedanken super wichtig. Und das gehört, glaube ich, also ich finde, das gehört dazu und das ist wichtig. Ich finde, dass wir haben ja auch schon mal über dieses Handgeben, ist ja auch ein beliebtes Großeltern-Enkel- oder Urgroßeltern-Enkel-Thema, hatten wir auch am Wochenende wieder ein Gespräch dazu, hatte ich mit meiner Omi darüber gesprochen, die ich in Leipzig besucht hatte. Und ich finde nicht, dass ein Kind die Hand geben muss. Ich finde es aber wichtig, dass man Hallo und Tschüss sagt. Und man kann ja auch Hallo von Weitem oder Hallo mit einem High Five oder Hallo mit dem Fuß sagen oder wie auch immer. Also wie man das halt machen möchte, aber irgendwie Hallo sagen und Tschüss und Danke, das finde ich irgendwie wichtig. Aber ich finde, dass es wichtig ist, dem Kind auch von Beginn an zu zeigen, dass die eigene Komfortzone auch etwas ganz Wichtiges ist und etwas, wenn sich, sobald sich sich das Kind unsicher mit irgendetwas fühlt, dass das 100% ernst genommen wird. Und wenn es sich eben nicht die Hand geben möchte, möchte es das Kind nicht. Und das ist auch völlig okay. Aber ja, so sehe ich das. Ich habe da eine sehr starke Meinung zu, wie du siehst.
Und damit, vielen Dank. Schönen Abend noch. Ich stimme dir doch 100% zu. Ich finde, guten Tag, hallo, vielen Dank. Bitte, kann ich bitte was haben? Danke. Das finde ich super wichtig. Hat meine Oma früher ganz doll darauf geachtet und ist mir auch sehr, sehr wichtig. Einfach, dass man höflich und respektvoll miteinander umgeht. Das Händeschütteln habe ich gar nichts da hinzuzufügen, das sehe ich genauso. Und Tischsitten ist so ein Ding bei Fünfjährigen. Also bis zu einem gewissen Grad, jetzt, dass man zum Beispiel nicht mehr am Tisch was guckt oder dass man irgendwie versucht, sich jetzt nicht voll zu kleckern.
Wer würde das denn machen, am Tisch was gucken?
Also hör mal. Ich kenne da jemanden. aber also das kommt mit der Zeit. Er isst ja jetzt auch mit dem Löffel, aber jetzt Messer und Gabel ist jetzt noch nicht so häufig, dass er das nutzt, und da würde ich jetzt auch nicht erwarten, dass er das ordentlich macht, und muss er auch nicht. Ich finde, also soll er irgendwie machen, wie es für ihn passt. Aber mit der Zeit werden wir ihm das auch beibringen. Ich finde, das ist schon eine Art von Respekt, sich da irgendwie ordentlich zu verhalten und auch nicht jetzt so groß rumzuschmatzen oder sowas. Etwas, was andere Leute irgendwie stressen könnte. Das sehe ich aber halbwegs locker noch bei Tischsitten. Alles andere will ich dann auch komplett bei dir.
Ja, ich wollte noch zurückgrüßen. Uns hat nämlich kann ich nicht lesen, aber wir grüßen zurück. Wir haben nämlich eine Nachricht bekommen, weil wir in der letzten Folge gefragt haben, wo Papas gehört wird. Und da hat jemand, eine Mama geschrieben, ich höre Papas gerade, während ich koche, Küche aufräume und mein Sohn schläft. Liebe Grüße.
Ja, und eine Mama schrieb heute auf Geschäftsreisen im Auto.
Ja, geil.
Auch du seist gegrüßt.
Geil.
Direkt ins Auto. Ich hoffe, bei strahlendem Sonnenschein und wenig Verkehr.
Ja.
Und kommen wir dann direkt auch zu den Tagesempfehlungen.
Meine Damen und Herren, hier für Sie die Papas Tipps der Woche.
Hannes, ich mach heute gleich beide zusammen, ja?
Na, los.
Ich würde heute ausnahmsweise mal ein Set auf SoundCloud empfehlen. Und das Set heißt, passend zur gerade stattfindenden Fusion bei Berlin, Fusion 2014, ein Montag beim Bachstelzen von Dada Disco. Das packe ich mit in die Shownotes, geht 1,5 Stunden, es macht wirklich richtig gute Laune. Ja. Wenn ihr mal 1,5 Stunden gute Laune braucht, dann hört dieses Set. Und ich packe gleich meinen Tagestipp mit dazu. Ich würde gerne diese Woche die aus der ARD-Mediathek die Serie Players of Ibiza empfehlen, falls ihr die Discounter schon kennt.
Das fand ich sehr wild, die ersten Folgen.
Ja, ist auch wild, aber ich fand es irgendwie witzig. Ich habe mich in diesen einen, der Lena Meyer-Landrut die ganze Zeit falsch ausspricht. Wir fanden diesen Schauspieler so großartig. Ja, Players of Ibiza. Ist für ein eigener Humor, ähnlich wie Discounter, finde ich. Aber kann ich empfehlen, wenn ihr mal irgendwie so was Leichtes für einen Abend.
Geil, finde ich gut. Ich empfehle musikalisch den Song Wings, also W-I-N-G-S, von der Band Hearts, also H-A-E-R-T-S. Kennen wir schon lange, ist ein mega geiler Song, höre ich immer wieder gern. Wirklich ein schöner Song, ihr müsst vor allem bis zum Ende warten, wenn das Schlagzeug bietet sich ändert, das ist ein mega geiler Moment. Und dann habe ich hier einfach seit langem auf der Liste, jetzt ab vom Thema, fand ich aber einen sehr, sehr gut gemachten Podcast und auch eine interessante Doku dazu. Also ich empfehle euch zum einen Teil 1 die Podcast Row Zero auf den üblichen Streaming-Diensten. Sehr interessant und sehr gut aufbereitet. Und dann kann man sich im Anschluss oder auch davor einmal die Doku, ich glaube in der ARD-Mediathek ebenfalls, der Staranwalt Christian Scherz und die Medien. Da bekommen wir mal so einen Einblick. Ja, es sind da viele Seiten irgendwie dargestellt. Ich fand es sehr interessant und spannend, das mal so zu sehen, die Leute zu sehen. Dann kriegt man ja auch irgendwie einen Eindruck. Ich will das jetzt hier gar nicht bewerten. Ich möchte nur sagen, dass ich es an sich gut gemacht finde und aufschlussreich, wie man das dann für sich aufnimmt, gerade bei diesem Anwalt. Da gibt es halt immer super viele Seiten. Ne? Kannst du dich ein bisschen vielleicht in alle hineinversetzen, irgendwo vielleicht dann auch nicht. Beim Row Zero Podcast ist natürlich was ganz anderes. Da gibt's nur eine Seite, finde ich, und das ist aber sehr gut gemacht, und wenn einen das Thema beschäftigt oder man auch viel darüber diskutiert hat und nachgedacht hat, dann ist das ein sehr, sehr guter Podcast, den man sich mal anhören kann.
Geil, dankeschön, Hannes. Das höre ich, also ich schaue ich mir an. Ich habe von beiden noch nicht gehört, schaue ich mir an.
Ja, wirklich interessant. Und damit verabschieden wir uns.
Ihr Lieben. Meine Laune ist echt 25% besser als vor der Folge. Also wirklich deutlich gestiegen. Vielleicht so 40%.
Geil. Ja? Geil. Das ist das Ziel dieses Podcasts.
Hey Leute, danke, dass ihr heute wieder dabei wart.
Ja, wir haben zu danken und wünschen euch ein fantastisches Wochenende. Vielleicht bis gleich, wenn ihr das jetzt am Samstagvormittag hört, auf der Fanmeile oder bis nächste Woche. Gleiche Stelle, gleiche Welle. Mit uns, mit euch. Toll.
Macht's gut, ihr Lieben. Bis dann.
Papas ist ein Podcast von Hannes Husten und Niklas Rohrbacher. In Zusammenarbeit mit Tiger und Zitrone und im Studio 25. Und mit Musik von Hannes Husten. Macht's gut. Wir hören uns nächste Woche, denn dann gibt's eine neue Folge. Jeden Samstag.